Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hier ist Warschau. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Am Mikrofon begrüßt Sie Kamila Lutostańska. Guten Tag. Heute blicken wir zunächst nach Ankara, wo seit gestern der NATO-Gipfel stattfindet. Polen verweist dabei auf seine Rekordausgaben für die Verteidigung und wirbt unter anderem für eine stärkere US-Militärpräsenz sowie für neue Pipeline-Infrastruktur an der Ostflanke des Bündnisses. Staatspräsident Karol Nawrocki erklärte, er wolle erreichen, dass Leitungen, die heute an der früheren Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland enden, bis nach Polen und Mitteleuropa verlängert werden. Mehr dazu gleich. Außerdem erinnern wir heute an den polnischen Maler Józef Mehoffer, der vor genau 80 Jahren starb. Aus diesem Anlass besuchen wir das Nationalmuseum in Warschau und werfen einen Blick auf sein berühmtes Gemälde »Der seltsame Garten«. Später öffnen wir wieder unser Archiv der deutschen Redaktion. Diesmal hören Sie einen Beitrag über den bedeutenden polnischen Symphoniker Mieczysław Karłowicz, der unter anderem in Berlin Komposition studierte. Ich wünsche Ihnen eine angenehme halbe Stunde mit dem polnischen Rundfunk. Wir beginnen mit den Nachrichten. Ich gebe weiter an Adam Deniso.
Und heute unter anderem mit diesen Themen. NATO-Gipfel in Ankara, Polen fordert mehr Schutz und Infrastruktur für die NATO-Ostflanke und 80. Todestag von Jugendstilmeister Józef Mehoffer. Die NATO will ihren Gipfel in Ankara mit einem Bekenntnis zur Abschreckung, Ukraine-Hilfe und höheren Verteidigungsausgaben abschließen. Polen stellt sich dabei als besonders verlässlicher Bündnispartner an der Ostflanke dar. Präsident Karol Nawrocki verwies auf Verteidigungsausgaben von 4,68% des Bruttoinlandsprodukts. Er warb für eine dauerhafte Präsenz amerikanischer Soldaten in Polen und forderte, das NATO-Treibstoff-Pipeline-System CEPS nach Mittel- und Osteuropa auszubauen. Russland soll in der Abschlusserklärung als dauerhafte Bedrohung für die euroatlantische Sicherheit benannt werden. Am Rande des Gipfels vereinbarten Polen, die USA, Deutschland, die Niederlande und Schweden zudem ein europäisches Wartungszentrum für PAK 3 Patriot-Raketen. Nach Angaben von Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz sollen dadurch Produktion und Wartung beschleunigt werden. NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat die amerikanischen Angriffe auf Ziele im Iran unterstützt. Nach Angaben des US-Zentralkommandos CENTCOM trafen die Streitkräfte mehr als 80 Ziele. Washington bezeichnete die Schläge als Reaktion auf iranische Angriffe auf zivile Schiffe in der Straße von Hormuz. Betroffen gewesen sein sollen unter anderem Luftabwehrsysteme, Kommandozentren, Küstenradar und Antischiffssysteme. Iran meldete seinerseits einen Angriff auf eine US-Basis in Bahrain und drohte mit weiteren Schlägen, falls die USA erneut angreifen. Die Washington Post berichtet unter Berufung auf Amtsträger, Russland prüfe mögliche Angriffe auf Ziele in NATO-Staaten. Dem Bericht zufolge wurden zwar keine konkreten Truppenbewegungen beobachtet, zugleich warnen westliche Vertreter seit einigen Wochen verstärkt, Moskau staube Pläne für Angriffe auf NATO-Ziele ab und könne mit begrenzten Angriffen testen wollen, ob die USA eingreifen. Als potenzielle Brennpunkte werden dabei unter anderem die baltischen Staaten Belarus und Kaliningrad genannt. In Warschau spitzt sich derweil der Streit zwischen Regierung und Präsidentenlager über Waffenlieferungen an die Ukraine weiter zu. Im Mittelpunkt stehen einzelne PAK-3-Abfangraketen für Patriot-Systeme. Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz wirft dem Umfeld von Präsident Karol Nawrocki vor, falsche Angaben über dessen Kenntnis über die Lieferungen zu machen. Das Präsidentenlager hält dagegen, Information sei keine Konsultation und keine Zustimmung. Die Regierung trage die volle Verantwortung für die Entscheidung und der Verteidigungsminister müsse sich ihr wie ein Mann stellen, so Präsident Karol Nawrocki auf X. Und zum Schluss noch ein Blick auf Bildung und Kultur. In Polen haben 81,1% der diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten bestanden. Das teilte die Zentrale Prüfungskommission nach der Hauptsession im Mai mit. 12,3% dürfen im August zu einer Nachprüfung antreten, 6,6% können ihre Ergebnisse erst im kommenden Jahr verbessern. Die besten Durchschnittswerte gab es in Englisch. Außerdem wird heute auch an den Jugendstilkünstler Josef Mehofer erinnert. Er verstarb vor genau 80 Jahren am 8. Juli 1946. Als eines seiner wichtigsten Werke gelten die Glasfenster für die Kathedrale St. Nikolaus im schweizerischen Freiburg. Internationale Anerkennung erhielt auch sein Gemälde »Der seltsame Garten«. Mehr dazu später in der Sendung. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks.
Danke, Adam. Weitere Nachrichten finden Sie online unter auslandsdienst.pl. Zeit für die Presseschau.
Einen Tag vor dem NATO-Gipfel in Ankara, auf dem über weitere Hilfen für die Ukraine entschieden werden soll, hat Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz Einzelheiten zur bisherigen militärischen Unterstützung Polens für das Nachbarland veröffentlicht. Wie Andrzej Bielecki in der konservativ-liberalen Rzeczpospolita schreibt, werde dabei jedoch nicht so sehr ein Ausbau der Hilfe, als vielmehr deren deutliche Begrenzung als Erfolg dargestellt. Nach Ansicht des Autors ist dies die nächste Etappe einer seit Mai zunehmend anti-ukrainischen Stimmung. Auslöser war die Entscheidung des ukrainischen Präsidenten, einer Militäreinheit den Namen der UPA zu verleihen. Trotz der Appelle von Ministerpräsident Donald Tusk, den Konflikt zu entschärfen, entzog Präsident Karol Nawrocki Wolodymyr Zelensky den Orden des Weißen Adlers. Der ukrainische Präsident nahm daraufhin nicht an der Geberkonferenz für die Ukraine in Gdańsk am 25. Juni teil. Laut Umfragen unterstützen 51% der Polen den Schritt des Präsidenten, 35% lehnen ihn ab. Nach Einschätzung des Autors sähen die Oppositionsparteien in der wachsenden anti-ukrainischen Stimmung gut ein Jahr vor der Wahl eine Chance, an die Macht zurückzukehren. Bielecki zufolge könnte diese Strategie für Polen jedoch über Jahrzehnte hinweg verheerende geopolitische Folgen haben. Dank immer wirkungsvollerer Drohnenangriffe auf strategische Ziele in Russland habe die Ukraine im Krieg wieder die Initiative übernommen. Gleichzeitig entwickle sich die I-3-Gruppe zum wichtigsten möglichen Partner bei Verhandlungen mit Moskau. Die USA hätten ihre finanzielle Unterstützung für die Ukraine bereits vor anderthalb Jahren eingestellt und sich aus den Gesprächen mit Russland weitgehend zurückgezogen, um sich auf den Nahen Osten zu konzentrieren. Innerhalb der I-3 gebe jedoch Berlin den Ton an, heißt es in dem Kommentar. Sowohl Frankreich als auch Großbritannien steckten in einer tiefen politischen Krise und verfügten nicht über die finanziellen Mittel, ihre Verteidigungsausgaben sprunghaft zu erhöhen. Am Samstag sprach der ukrainische Präsident auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz über weitere Unterstützung bei der Abwehr russischer Raketenangriffe. Polen habe sich, wie Bielecki erinnert, über viele Monate um eine Aufnahme in den Kreis der I-3 bemüht. Die Argumente seien die engen Beziehungen zu Kiew, das Ausmaß der Unterstützung für die Ukraine und die strategische Lage des Landes gewesen. Viele dieser Trümpfe seien inzwischen verloren gegangen. Sollte es zu Verhandlungen über die Bedingungen eines Friedens im Osten kommen, dürfte Polen kaum daran beteiligt sein, lautet Jędrzej Bieleckis Fazit in der Rzeczpospolita. Vizepremier und Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz hat den Gesamtwert der von Polen geleisteten Hilfen für die Ukraine auf rund 4 Milliarden Euro beziffert. Zuvor hatte er angekündigt, bislang vertrauliche Angaben zur polnischen Militärhilfe für Kiew offenzulegen. General Leon Komornicki halte dieses Vorgehen für nicht seriös. Im Gespräch mit dem Portal Interia sagt er, Polen vermittelt damit den Eindruck, kein ernstzunehmender Staat zu sein. Wir liefern uns politische Rechenspiele darüber, wer wie viel Militärgerät geliefert hat. In Moskau und Kiew macht man sich darüber lustig. Damit spielen wir Wolodymyr Zelensky in die Hände, so der General. Der frühere stellvertretende Generalstabschef ist der Ansicht, Polen sollte seine Unterstützung für die Ukraine sorgfältiger abwägen. In der Ukraine werde Polen nämlich als reines Geberland wahrgenommen. Die ukrainische Führung glaubt, Polen habe nichts zu sagen und müsse die Ausrüstung einfach liefern. Das ist postsowjetisches Denken, so darf es nicht sein, sagt Komornicki. Dieser Krieg verschafft uns vor allem Zeit, deshalb sollten wir moderne Ausrüstung aufbauen und sie nicht kostenlos verschenken, fügt er hinzu. Dem General zufolge müsse der Staat auch eine eigene Strategie haben. Wir sollten diese Waffen liefern, aber mit einem konkreten Ziel, um unsere eigenen Interessen durchzusetzen und nicht nur, damit die Ukraine weiterkämpft. Was ist unsere Strategie? Was wollen wir im Osten erreichen, wenn die Kämpfe enden? Das weiß niemand, erklärt Leon Komornicki. Wie wir weiterlesen, sollten die polnischen Politiker in dieser Frage genau deshalb geschlossen auftreten, wie ein Monolith. Sie dürften sich von niemandem von außen instrumentalisieren lassen. Was derzeit geschehe, sei reine Kinderei, fügt er im Gespräch mit Interia hinzu. Der General unterstreicht außerdem, die Ukraine sollte nur dann unterstützt werden, wenn sie den Kult um die OUN und die UPA aufgebe. Schließlich baue Deutschland seinen Staat nicht auf dem Nationalsozialismus auf, Italien nicht auf Mussolini, Portugal nicht auf Salazar und Spanien nicht auf Franco. Was die ukrainische Führung tue, sei deshalb nicht akzeptabel. Wenn sie irgendeine Hilfe und eine Einladung in die westliche Welt erhalten will, muss sie damit aufhören. Punkt. Lautet Leon Komornickis Fazit im Gespräch mit Interia. Soweit die Presseschau.
Danke, Adam. Wie angekündigt, vor 80 Jahren starb Józef Mehoffer, einer der prägenden Maler der polnischen Moderne. Internationale Bekanntheit erlangte sein Gemälde Dziwny Ogród, der seltsame Garten. Ein farbenreiches, symbolisches Werk, das bis heute zu seinen bekanntesten Bildern zählt. Josefine Schwag nimmt sie nun mit ins Nationalmuseum in Warschau. Gemeinsam mit dem Museumpädagogen Paweł Masłowski betrachtet sie für uns Mehoffers berühmten seltsamen Garten.
Hereinspaziert. Ein Rundgang durch das polnische Nationalmuseum in Warschau. Mit Museumspädagoge Paweł Masłowski. Ein schmaler Pfad, umgeben von saftig grünen Sträuchern und bunten Blumen. Apfelbäume bilden ein Blätterdach über einer Allee, die schräg in den Garten hineinführt. Sonnenlicht scheint durch die dichten, leuchtend grünen Baumkronen. Wir befinden uns mitten in der Natur. Das ist
der seltsame Garten von Józef Mehoffer.
Eine lächelnde Dame greift nach einem der vielen grünen Äpfel am Baum. Ihr langes Kleid erstrahlt in sattem Saphirblau. Etwas weiter hinten folgt eine weitere Dame in einem rot-weißen Kleid. Ganz vorne ein blonder Junge mit rötlichen Malvenblüten in beiden Händen. Das ist der Sohn des Malers.
Sein erster Sohn, Zbigniew, 2 Jahre alt.
Der Maler Józef Mehoffer stammt aus einer österreichischen Familie. Geboren wurde er hingegen in Krakau. Da überrascht es wenig, dass diese Szene einen Ort im südlichen Polen abbildete. Im Dorf Schiedlitz bei Krakau.
Das ist eine Erinnerung vom Aufenthalt auf dem Lande im Jahre 1902. Ich glaube, ursprünglich wollte er nur seine Familie malen.
Auf dem Bild sehen wir Mehoffers Frau Jadwiga, seinen Sohn Zbigniew und dessen Kindermädchen Marisha. Sie wirken fröhlich und ausgeglichen. Doch ein Detail irritiert. Ganz oben fliegt eine riesige, überdimensionierte gelbe Libelle.
Diese Libelle sieht man sofort. Einen riesengroßen Mutanten in der Mitte.
Doch was hat es damit auf sich?
Man kann diese Libelle irgendwie erklären mit der Perspektive. Vielleicht ist sie sehr nahe an unsere Augen geflogen. Deswegen ist sie so riesengroß. Aber warum hat sie goldene Flügel und nicht durchsichtige Flügel?
Ist sie so groß, weil sie dem Maler sehr nahe kam? Oder deutet sie womöglich drohendes Unheil an? Der Maler selbst erklärte einmal, die Libelle symbolisiere die Sonne.
Aber nicht nur diese Libelle macht diese Landschaft sehr, sehr seltsam. Die Farben sind gar nicht realistisch. Zu rein, zu intensiv, sehr gesättigt. Vor allem grün, zu hell. Und die Perspektive stimmt auch nicht.
Ein wenig wirkt es, als seien wir in einer Märchenwelt.
Oder in einem Traum. Und die große Frage, ist das ein guter Traum oder ein Albtraum?
Da scheiden sich die Geister. Ein Streit, der bereits seit vielen Jahrzehnten andauert.
100 Jahre schon streitet man sich, ob das eine schreckliche Vorahnung ist oder pures Glück. Junge Familie mit ihrem ersten Kind, Sonne, Grün. Aber wie gesagt, man streitet sich bis heute. Diese Libelle sehen manche als ein Omen, eine Vorahnung von allen diesen Tragödien, die im 20. Jahrhundert noch kommen.
Doch es könnte auch etwas ganz anderes dahinter stecken.
Ich habe meine persönliche Interpretation dieses Bildes. Josef Mayhofer hat in jungen Jahren schon einen Wettbewerb gewonnen. Er bekam den Auftrag für die Glasfenster für die Kathedrale in Freiburg in der Schweiz. Das war auch ziemlich lukrativ, diese Bestellung. Und er hat 20 Jahre lang an diesem Auftrag gearbeitet. Glasfenster waren damals in der Mode. Die kann man bis heute in Freiburg bewundern. Diese Glasfensterästhetik, das erklärt die Farben, das erklärt die Libelle, vor allem die Flügel, das erklärt sehr starke Kontraste. Dieser Junge leuchtet so wie das Glas in einem Glasfenster von hinten von der Sonne beleuchtet. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche private Theorie.
So oder so verleiht die Libelle dem Bild eine geheimnisvolle Stimmung. Von den leuchtenden Farben macht man sich am besten selbst ein Bild und schaut sich das Gemälde im Nationalmuseum an.
Dieses Bild kann man nicht in einer Reproduktion sehen oder auf einem Bildschirm. Da ist man nie sicher, ob die Farben richtig wiedergegeben werden. Man muss schon dieses berühmte Bild in Original sehen.
Der seltsame Garten ist eins der großartigsten Werke der polnischen Kunst. Doch was genau es so besonders macht, ist gar nicht ganz klar.
Das ist eins von diesen Bildern, die alle kennen. Eins der 3 oder 5 Bilder, die absolut jeder in Polen gesehen hat. Meistens in Schulbüchern. Das erklärt aber nicht, warum es so ist. Was hat gerade dieses Bild so populär gemacht? Ist das dieses Märchenhafte, dieses Traumhafte? Die meisten Ausländer, die dieses Bild nicht kennen und sehen es zum ersten Mal, die sagen sofort Psychedelie, vielleicht Drogen. Die Polen kennen das Bild aus der Schule, also haben solche Assoziationen meistens nicht. Aber das ändert nichts an der Sache. Vielleicht ist dieses Irreale, um nicht zu sagen Surreale, das dieses Bild so populär macht.
Seine Einzigartigkeit verdankt das Bild vor allem den tiefen, satten Farben. Der Künstler lernte von den Besten, denn er war unter anderem auch
einer der besten Schüler von Matejko, so wie Stanisław Wyspiański oder Jacek Malczewski, den wir auch in diesem Saal sehen. Und einer der wichtigsten Vertreter des Stils oder der Epoche, die wir hier in Polen junges Polen nennen, also unser polnischer Jugendstil.
Und das Gemälde birgt noch ein weiteres Geheimnis.
Wohin führt dieser Weg? Schreck durch das Bild sehen wir diese Linie, die uns irgendwo nach oben führt. Was versteckt sich dahinter? Weil, wenn man das genau betrachtet, diese Personen, diese 2 Frauen und dieses Kind, die stehen nur am Rande des Weges. Und vielleicht ist hier das Hauptthema dieser Weg. Und hier kann man auch ein Erkenntnis von sich selbst vielleicht gewinnen. Fürchten wir das, dass sich hier versteckt? Oder lauter Hoffnung und Optimismus gehen wir munter in die Tiefe?
Was also glauben Sie? Zeigt der seltsame Garten von Josef Mayhofer Glück, Harmonie und Familienidylle in einem nahezu perfekten Naturparadies? Oder verbirgt sich dahinter doch eine tiefere Botschaft, die uns möglicherweise sogar auf drohendes Unheil hinweisen soll? Das war Hereinspaziert, ein Rundgang durch das Polnische Nationalmuseum in Warschau mit Museumspädagoge Paweł Masłowski.
Josefine Spark sprach mit dem Museumspädagogen Paweł Masłowski über Josef Mayhofers berühmtes Gemälde »Der seltsame Garten«. Von der Malerei wechseln wir nun zur Musik. In unserer Sendereihe aus dem Archiv der Deutschen Redaktion hören Sie heute einen Beitrag aus dem Jahr 1963 über Mieczysław Karłowicz, einen der bedeutendsten polnischen Symphoniker an der Wende vom 19. bis 20. Jahrhundert. Der Komponist wuchs auf den historischen Gebieten des ehemaligen Großfürstentums Litauen auf, deren Volksmusik später auch sein Schaffen prägte. Anschließend studierte er Komposition in Berlin. Hören wir mal rein.
die engere Heimat der Familie Karlovic. Das typische Bild eines nördlichen Flachlands, übersät mit vielen Seen, ausgedehnten Wäldern, Sümpfen und sandigen Ebenen. Ein weiter, doch irgendwie trostlos, eintönig, flacher Horizont. Ein schwermütiges, doch spezifisch anmutiges Landschaftsbild. Diese engere Heimat, vielleicht war es, die der Musik des Schöpfers der litauischen Rhapsodie den ihr eigenen melancholisch versonnenen Charakter aufprägte. Mieczysław Karlowicz kam am 11. Dezember 1876 in der Region von Wilna zur Welt. Er wuchs in einer künstlerisch hochkultivierten Familie heran, in der Musik, Gesang und Poesie gleichermaßen zu Hause waren. Schon früh erkannte man seine ungewöhnliche Begabung, aber niemand noch ahnte, dass die Musik sein höchstes Glück sein werde. Seine Mutter, deren liebstes, vergöttertes Kind Mieczysław war, pflegte und entwickelte sein Talent. Die zweite Person, für die Mieczysław große Zuneigung empfand, war seine Erzieherin, eine Freundin des Hauses, die dem begabten Knaben von ganzem Herzen ergeben war. Sie war für ihn die unerschöpfliche Schatzkammer litauischer Volkslieder, deren melancholische Schwermut er in seine litauische Rhapsodie legte. Seinem Heim hat Karlowitsch unendlich viel zu verdanken. Hier, in der ihn umgebenden kulturellen Atmosphäre, entwickelte sich sein Talent. Hier formte sein Vater, ein namhafter Sprachwissenschaftler und Ethnograph, von frühester Kindheit an den Charakter seines Sohnes. Im Humanismus des Vaters sah Mieczysław dann immer sein anstrebenswertes Lebensideal. Die Mutter veranstaltete viele musikalische Abende im Hause, wo nicht selten Werke vom Format des Ave Verum von Mozart aufgeführt wurden, oder die Missa Pape Marcelli von Palestrina. All das entwickelte seinen Sinn für Musik. Auch während seiner Studien verbrachte Mieczysław alle Ferien in Wischniew. Er liebte es, mit dem Gewehr durch Wald und Flur zu streifen oder die Fischer im Boot beim Fang zu begleiten. Zu weiteren Studien reiste Karlowitsch nach Berlin. Auftritte der besten Solisten und Dirigenten, die trefflichen Opernaufführungen gaben ihm Ansporn zum noch intensiveren Studium der Komposition und des Geigenspiels. Außerdem besuchte er die Universität. Von der Mission des Künstlers, besonders des Musikers, hatte er immer eine hohe Vorstellung. Bei jeder Gelegenheit wiederholte er, dass es in der Kunst keine Kompromisse geben darf. Man sei entweder ein großer Künstler oder gar keiner. Karlowitsch war sich selbst gegenüber sehr streng. Zweifellos lag in seinem Wesen eine sehr ernste Einstellung zum Leben, ein Hang zum Pessimismus. Aus seinen Werken, in denen sich diese Anlagen offenbarten, spricht Melancholie und Sehnsucht. Aber im engsten Freundeskreis war Karlowitsch ein fröhlicher, geselliger Tischgenosse, der sich und die anderen gern parodierte, was ihm ausgezeichnet gelang. Alle wichtigen Ereignisse seines Berliner Aufenthaltes, Konzerte, wenn eines seiner Werke in Druck erschien, Besuche seiner Eltern, wurden in einem stillen Restaurant gefeiert. Hier wurde auch auf den soeben beendeten Walzer aus seiner Serenade für Streichorchester angestoßen. Die Werke von Karlowitsch wurden zu seinen Lebzeiten recht selten aufgeführt und erfreuten sich in seiner Heimat keiner größeren Popularität. Mit großer Spannung wurde deshalb das angekündigte Konzert in der Warschauer Philharmonie erwartet. Einige Tage vor diesem Konzert wurden am 22. Januar 1909 seine urewigen Lieder erst aufgeführt. Der Erfolg war überwältigend. Dem Komponist wurde eine spontane Ovation bereitet. Seine Mutter war so tief ergriffen, dass, als der Beifallsturm ausbrach, sie ohne ein Wort zu sagen den Saal verließ. Ohne das Ende der Ovationen abzuwarten, eilte der Sohn der Mutter nach ins Hotel, fiel vor ihr auf die Knie. Beide weinten. Während dieser Tage schwebte Frau Karlowitsch wie in Wolken. Der große Durchbruch im Leben schien gekommen zu sein. Einen Monat später kam Karlowitsch in der Tatra durch eine Lawine ums Leben.
Mit diesem Archivbeitrag über Mieczysław Karłowicz endet unsere heutige Sendung. Auf Ihre Kommentare freuen wir uns unter deutsche.redaktion@polskieradio.pl. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Kamila Lutostańska. Auf Wiederhören. Do usłyszenia.
Dokąd lecieć też, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.